Hallo und herzlich willkommen bei Frau sucht Abstinenz, dem Podcast für Frauen, die ihren Rausch gegen eine neue Klarheit eintauschen wollen und abstinent in Selbstbestimmung, in Fülle und im Einklang mit ihren echten Bedürfnissen leben möchten. Ich bin Isabel Ademart und lebe seit 2010 abstinent von Drogen. Und ich wünsche euch Hoffnung auf Veränderung mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge, in der ich mit euch darüber sprechen möchte, dass ja, Sucht bei Frauen anders ist. Es ist mir ein sehr wichtiges Thema. Ich möchte mit euch darüber reden, warum Frauen ja so lange durchhalten innerhalb ihrer Suchtkarriere, also länger in der Sucht bleiben und auch unauffälliger sind. Ich möchte mit euch darüber reden, dass ja, Frauen eine besondere Zielgruppe in der Suchtbehandlung sind, mit besonderen Bedürfnissen, die jedoch nicht ausreichend wahrgenommen werden. Und das ist ja eine Tatsache, die ich persönlich auch so wahrgenommen habe in meiner Arbeit als Ergotherapeutin in einer Klinik für Suchtmittelabhängige in der Schweiz. Ebenso habe ich auch Artikel im Internet gefunden, die das bestätigen, diese Annahme oder diese Theorie. Oder ja, das ist eigentlich schon ein bekannteres Thema, worüber halt einfach nur nicht so oft gesprochen wird. Und in dieser Klinik, wo ich gearbeitet habe, ist mir halt aufgefallen, dass dort auch Frauenthemen unterversorgt gewesen sind oder sind. In dieser Klinik gab es Stationsgruppen und in diesen Stationsgruppen befanden sich so 12 Patienten und von diesen 12 Patienten war ein Patient eine Frau, also eine Patientin. Manchmal hatten sie Glück und es gab noch eine zweite und das ist ja eigentlich nur eine logische Folge, dass die Themen der Frauen einfach unterversorgt gewesen sind oder sind. Und ja, dass die Themen der Männer einfach mehr Raum hatten oder dass das mehr angeguckt wurde. Und es natürlich ja auch logisch ist, dass es ja manchmal für Männer schwieriger ist, die Themen der Frauen zu verstehen, wie auch umgedreht. Und die Männer natürlich viel mehr Raum eingenommen haben und ja, die Frauenthemen unterversorgt waren. Und es war auch so, dass im Laufe der Zeit, wo ich in dieser Klinik gearbeitet habe, gab es auch eine Frauengruppe, die wurde dann abgeschafft und ja, auch nie wieder angeschafft, obwohl das Bedürfnis danach da war bei den Frauen. Ebenso ist es so, dass ja von allen Drogenusern der Welt ein Drittel Frauen sind. Auch in den Medien und ja, in den Therapiestudien sind Männer überpräsentiert. Frauen werden dadurch weniger wahrgenommen als Zielgruppe und halt auch, wie schon gesagt, ihre Bedürfnisse. Ebenso ist es so, dass Frauen und gerade auch Mütter öfter mal ja, stigmatisiert werden wegen ihres Konsums. Das ist natürlich ungebührlich für eine Mutter und ja, ungeheuerlich, wenn sie drogenabhängig ist. Und ja, und natürlich dadurch ihr Kind nicht richtig versorgen kann. Ja, und diese Auswirkungen auf die Frauen sind dann so, dass sie sich halt einfach scheuen, Hilfe zu suchen oder auch weniger auf eine Therapie wahrnehmen, weil sie einfach befürchten, das Sorgerecht für ihre Kinder zu verlieren. Was ja auch logisch ist und auch logisch für beide Seiten. Für die Kinder, die eine, ja, also ja unbedingt eine ja, emotional präsente Mutter haben sollten, auch für ihre eigene Entwicklung und gleichzeitig halt auch für die Mutter, die natürlich das Bedürfnis hat, mit ihrem Kind zusammen zu sein. Ist doch völlig logisch. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass Kinder oft nicht mit einbezogen werden in die Therapie von den Müttern. Und ja, das ist eine Erfahrung, die ich teilen kann. Ich selbst war auch in einer Klinik vor 12 Jahren für suchtmittelabhängige Frauen. Und ich hatte meinen Sohn mit, der war damals 8 Jahre alt und der hatte Schwierigkeiten in der Schule. So ganz genau hat er mir das damals mit 8 nicht erzählen oder erzählen können. Und jetzt, wo er älter ist, er ist fast 20, konnte er es mir ein bisschen besser erzählen. Und er hat halt gesagt, dass er ja gemobbt wurde von den anderen Kindern, weil er eins der Kinder war von den drogenabhängigen Frauen aus der Klinik. Und er meinte, die Lehrerin hat es mitbekommen, wurde aber so nicht kommuniziert, weil ich war dann auf ein Elterngespräch und mir wurde nur gesagt, dass mein Sohn mit Gegenständen, also mit seiner Federtasche im Klassenraum umherschmeißt und verhaltensauffällig ist. Aber all der Kontext, der noch wichtig gewesen wäre, war nicht mit dabei. Und es wäre natürlich auch wichtig, dass das in der Klinik hätte, ja, es hätte einfach besser aufgefangen werden müssen. Und es gab leider keine Kinderpsychologen dort in der Klinik. Es gab natürlich Pädagogen, die sich bestimmt das auch angeschaut haben mit Tim, aber es wäre halt, also es wurde nicht so richtig aufgefangen. Es war für mich damals sehr schmerzhaft, dass ich ihnen da nicht weiterhelfen konnte. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, das so in der Klinik holistischer oder ganzheitlicher betrachtet werden hätte sollen. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ja, und genau, diese besonderen Bedürfnisse der Frauen sind offensichtlich. Genau, aber was halt ein, wie ich finde, ein großer Pluspunkt ist, dass diese, ja, dass die Tatsache, Mutter zu sein, unglaublich dabei helfen kann, in die Abstinenz zu finden oder aus der Sucht herauszukommen. Also bei mir persönlich war es auch so, dass es mein Sohn, ja, mit der wichtigste Punkt war, damit aufzuhören und endlich, ja, nicht mehr suchtmittelabhängig zu sein, mein Leben leben zu können, rauszukommen aus der Depression. Ich selbst hatte auch damals Angst, meinen Sohn zu verlieren, weil ja, ich mich dann geoutet hatte, dass ich eine Suchtmittelabhängigkeit hatte und ich auch Schiss hatte, dass das irgendwelche Folgen für mich haben könnte. Aber dadurch, dass ich halt durch die Amphetamine, die ich genommen habe, immer funktioniert habe und überhaupt nicht auffällig wurde, hatte das keine Folgen für mich. Ja, da war ich schon also sehr froh drüber. Ebenso ist es wichtig zu wissen, dass bei geschlechterspezifischer Suchtbehandlung einfach bessere Behandlungsergebnisse erzielt werden. Das ist so, dass die Trink- und Drogennehmgewohnheiten bei Männern einfach exzessiver sind und dadurch sie eher auffallen. Es gibt natürlich auch Frauen, die durch exzessives Drogen, also Nehmen und Trinkverhalten auffallen, aber es ist halt deutlich weniger. Das sind dann auch meistens die Frauen gewesen, die dort, wo ich gearbeitet habe, auch in die Klinik gekommen sind. So den, weil das immer wieder in einer Anamnese klar wurde, aha, sie sind ja am Bahnhof eingeschlafen, betrunken. Und das ist aber nur ein geringer Teil der Frauen, weil dieser Anteil der Frauen, die immer noch funktionieren und ihr Leben leben mit den Suchtmitteln, ist einfach viel größer. So, dass es ein unerfülltes Leben ist, dass es ein Leben ist, welches nicht ihren Bedürfnissen entspricht, ja, ist eine andere Sache. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Es ist auch so, dass genau Frauen und Mädchen einfach die unauffälligeren Substanzen für ihre Suchtmittelabhängigkeit suchen. Das sind dann oftmals Tablettenabhängigkeiten. Und diese, ja, Medikamentenabhängigkeit ist einfach bei Frauen viel höher. Es sind zwei Drittel, also es betrifft 2 Drittel der Frauen und 1 Drittel der Männer. Und es ist auch eher so, dass es ältere Frauen betrifft, die Medikamentenabhängigkeit. Und es ist so, dass Frauen halt auch eher, ja, diese unauffälligen Substanzen konsumieren wie Wein in Verbindung mit Joints am Abend. Das war bei mir zum Beispiel so. Da gibt es Frauen, die ja das Ritalin oder Ritalin nehmen, was eigentlich verschreibungspflichtig ist. Also der Wirkstoff ist Methylphenidat, das ist ein Amphetamin. Bei mir war das auch so, dass ich habe Speed konsumiert. Das ist eine illegale Droge, die ich mir dann bei einem Dealer gekauft habe. Das ist ein Amphetamin. Das habe ich genommen, um zu funktionieren und ja, für den Alltag fit zu sein. Und da gibt es natürlich noch mehr illegale Aufputschmittel. Und es gibt natürlich auch im Darknet verschiedene Mittel zum Abnehmen, die man bestellen kann, die natürlich auch aufputschend wirken und die Frauen nehmen. Also ich habe das auch mitbekommen in meinem unmittelbaren Umfeld damals. Frauen nehmen halt auch eher Schlafmittel, damit sie gut einschlafen können. Ja, und allgemein ist es so, dass Frauen sich emotional versuchen zu stabilisieren über die Suchtmittel, um ja trotz ihren Themen ihre Aufgaben erfüllen zu können, ihre Care-Leistungen zu machen, die sie erbringen und ja ihren eigenen Erschöpfungen entgegenzuwirken, die sie empfinden, um der Gesellschaft zu genügen. Da steckt natürlich ein riesiges Selbstwertthema hinter. Also es ist bei mir auch so, es war so und es ist auch teilweise immer noch so, aber ja, es ist halt auch ein Mittel, um zu funktionieren, trotz des Traumas, was man vielleicht noch nicht angeschaut hat oder versucht zu bewältigen oder was einem vielleicht noch gar nicht so bewusst ist, wie wichtig ja dieses Trauma ist, und man schiebt oder die Frauen schieben es weg. Ich habe es damals auch weggeschoben und es hilft einfach, also das primäre Ziel ist, zu funktionieren und sich in der Gesellschaft anzupassen. Punkt. Was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Frauen an Verhaltensstörungen leiden können, ebenso. Es wäre zum Beispiel eine Kaufsucht. Es ist so, dass 70% aller kaufsüchtigen Frauen sind. Es ist ein Mittel, um auch Spannung abzubauen. Frauen sind ebenso online-süchtig, sie können ebenso gut spürsüchtig sein. Das ist auch ein Thema, auch eher unbekannt, dass es auch viele spielsüchtige Frauen gibt. Und natürlich ein Riesenthema bei Frauen ist halt die Essstörung, ne, als Verhaltensstörung. Und es war auch so, dass, also in der Klinik, wo ich war, damals war ich ja in einer reinen Frauenklinik auf meiner Entwöhnungstherapie. Und da waren, ja, unglaublich viele Frauen, die als Erstdiagnose die Suchterkrankung hatten und als Zweitdiagnose eine Essstörung. Und das Ganze ist auch wirklich unglaublich vielfältig, diese Essstörung von, ja, bulimisch, also dass ganz viel gegessen wird und dann wieder erbrochen wird. Weil, ja, das geht natürlich nicht, dass man so viel isst und dann kommt das schlechte Gewissen, das Schamgefühl, dass man so viel gegessen hat und man möchte natürlich nicht zunehmen. Dann wird wieder erbrochen, dann gibt es ja die Frauen, die anorektisch sind, also die halt ganz, ganz wenig essen. Und ja, da gab es auch eine, die, erinnere ich mich noch, die hat mir auch unglaublich, also viel Wissen weitergegeben, weil es mir auch interessiert hat von all den Frauen und den Essstörungen und die Dinge, die sie sieht, weil sie ja selber eine Essstörung hat. Und sie hat halt super wenig gegessen und hat gemeint, so, sie ist immer nur so wenig, dass sie immer noch ein bisschen Hunger verspürt und hat halt ja im Zimmer heimlich Fitnessübungen gemacht. Relativ viel. Also hat man auch an ihren Körper gesehen, ja. Und ich habe mich damals auch immer gewundert, dass da ja Frauen, die haben beim Mittag Berge von Essen gegessen und sie waren unglaublich schlank und schön gut aussehen, haben auf ihr Aussehen geachtet und ich habe mich gewundert, warum, ja, weil ich auch, also ich habe ziemlich mit Essen kompensiert am Anfang, als ich abstinent war in der Entwöhnung und auch mit Schokolade, also viel Schokolade gegessen. Und ja, und habe mich immer gewundert, warum die Frauen so, weiß ich nicht, 50 Kilo wiegen, gefühlt, und ich immer schwerer und schwerer wurde, bis mir halt eine Frau das erstmal erklärt hat. Und ich weiß auch noch, dass wir, also einige von uns schon, ja, zum Beispiel, also gab es so einen Stufenplan, wo man, wenn man bestimmte Stufen erreicht hat in der Therapie, auch mehr Sachen machen durfte. Und man durfte dann zum Beispiel rausgehen und einkaufen. Und ich habe dann auch für eine Mitpatientin Schokolade mitgebracht. Also ich sollte 3 Tafeln Schokolade mitbringen und habe, fand ich total, ja, krass. So, sie war total schlank, habe ich mir auch überlegt, wo lässt die das? Und dann habe ich ihr die mitgebracht. Dann habe ich ihr die gegeben und sie hatte das Zimmer neben mir. Und dann habe ich eine Stunde später gefragt, weil ich so Bock hatte auf ein Stück von ihrer Schokolade, ob ich ein Stück von der Schokolade haben kann. Und sie hatte aber keine mehr. Ich habe so gedacht, okay. und so langsam konnte ich dann eins und eins zusammenzählen. So, na, und was mir auch aufgefallen ist, dass unglaublich viele, ja, das heißt unglaublich viele, also Frauen in der Klinik, die ja wunderschön waren, sehr auf ihr Äußeres geachtet haben, eine schlanke Figur hatten, also so wirklich die Mädels, auf die Jungs stehen, wo andere Frauen halt neidisch hinterher gucken, also mich eingeschlossen. Und dass die wirklich alle, das ist 5 Stück gewesen sein in der Klinik, sie waren alle bulimisch. Und das hat mich mega schockiert. So, ja, dieser ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, dieses gesellschaftliche Ding, dieses, was wird erwartet von Frauen und was einfach hinter diesem Aussehen, hinter der Fassade steckt, was da eigentlich dahinter liegt. Sicherlich betrifft das natürlich nicht alle Frauen, aber halt dort war das halt überpräsentiert, so, ne? Das war, ja, unglaublich, ja, faszinierend. Und was mir auch aufgefallen ist, dass so, ja, auch ein Riesenthema bei den Frauen dort in der Klinik war das Thema, also Traumatisierung durch Missbrauch. Und dass wirklich die meisten dieser Frauen, die durch Missbrauch traumatisiert waren, dass sie ja Heroin konsumiert haben. Ja, klar, um zu vergessen, um loszulassen, um das nicht mehr spüren zu müssen, um ja diese Gefühle, die da aufkommen, auch abzutöten. Das fand ich auch ja unglaublich schockierend, diese Zusammenhänge, und dass das da draußen gar nicht so bekannt ist und einfach nur gesehen wird, hey, da ist eine Frau und vielleicht noch Mutter und sie ist heroinabhängig und nimmt heimlich Heroin und versteckt einen kodeinhaltigen Hustensaft in ihrem Kühlschrank oder was auch immer und ist Mutter und ja, es geht ja gar nicht und das ist ja unglaublich, aber was da eigentlich dahinter steckt, das sehen so viele, also ist einfach nicht sichtbar, ne, für viele Menschen. Und dass das eigentlich dieses Heroin oder überhaupt alle Suchtmittel eine Selbstmedikation auch ist, ne, es ist zwar nicht so ganz der richtige Weg, um die Dinge zu verarbeiten, aber es ist erstmal ein Weg, um, wie ich schon gesagt habe, zu funktionieren, um eine Gesellschaft sich anzupassen, ne, und nicht aufzufallen und immer wieder ja so diesen Schmerz zu spüren, der da ist. Ne. Ja, und ich mache auch diesen Podcast, um wachzurütteln, um zu helfen. Ich baue nebenbei so meine Online-Selbstständigkeit auf, möchte gerne auch noch einen Online-Kurs schaffen oder erschaffen mit, ja, auch aus ganz viel Eigenerfahrungen, Erfahrungen, die ich in der Klinik gesammelt habe, dass ich halt helfen kann, so, ne, und auch explizit Frauen und gerade auch Müttern helfen kann, sichtbar zu werden oder rauszugehen und zu sagen, hey, das ist so und so und ich habe keinen Bock mehr zu funktionieren und ich habe keinen Bock mehr, hier die ganze Care-Arbeit für euch zu machen. Ich möchte jetzt ja auch mal mich um mich kümmern und ja mir helfen lassen und Hilfe auch annehmen. Und ja, mir ist es wichtig und ich fordere alle Frauen auf, halt rauszugehen, sich Hilfe zu suchen und sichtbar zu werden und sich zu zeigen und ja, genau, und sich dessen bewusst zu werden, was da eigentlich vorgeht. So, was, dass sie einfach nur noch funktionieren und diese Suchtmittel halt dabei helfen. Und dass das wirkliche Leben sich erst anfängt abzuspielen, wenn man ja die Suchtmittel loslassen kann. Klar ist es, wenn man abstinent wird, natürlich total wichtig, die Themen anzuschauen und darüber zu reden und sich Hilfe zu holen und vielleicht auch in sich eine Frauengruppe zu suchen, sich eine Psychologen zu suchen, sich eine, ja, also ich empfehle auch gerade auch wirklich eine langjährige, also Entschuldigung, nicht langjährig, eine längere Entwöhnungstherapie zu machen, also so lange, wie man kann. Und ja, und wenn ihr da Fragen zu habt oder auch Fragen an mich habt, dann kommt gerne auf mich zu. Ich bin zu erreichen per E-Mail unter abstinenzamazonen@gmail.com. Meine Webseite ist auch in Arbeit. Vielleicht ist sie auch schon draußen, wenn ich diesen Podcast ausstrahle. Ich weiß es nicht. Aber dann lasse ich euch wissen, wann das soweit ist. Und dann könnt ihr da auch mich kontaktieren drüber. Genau. In dem Sinne wünsche ich allen Frauen da draußen ganz viel Hoffnung auf ein neues Leben und den Mut zu fassen, dieses neue Leben auch anzufangen und zu beginnen in naher Zukunft. Also in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis bald, eure Isabel. Ihr wisst jetzt bestimmt schon, was kommt. Und zwar würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast liked oder teilt, wenn ihr die Inhalte als wertvoll betrachtet. Dankeschön.